palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Salam alaikum, hier ist die Serie Amore Sonderausgabe zum WM-Auftakt und ich habe Korrespondent Marius Soike in der Leitung. Na Marius, wie haben dir die ersten Spiele gefallen?
Ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ich habe ja original gestern geschrieben, du musstest arbeiten, hat das deswegen wirklich was damit zu tun? Ne? Ich habe gestern Abend original nicht gewusst, wer abends spielt, und die Ergebnisse vom Nachmittag kannte ich auch nicht.
Ja, ich muss DPA-Spielberichte ins System stellen davon. Das ist meine WM-Aufgabe. Also nicht immer, aber halt, wenn ich im Spätdienst bin oder so.
Ja, Beileid. Naja, aber ich muss auch ganz klar sagen, das hat jetzt irgendwie, lag bei mir nicht daran, dass ich jetzt so, ich boykottiere das und so. Und das fand ich eh die ersten oder die letzten Tage relativ anstrengend, dass so beide Seiten, Heuchler, die anderen, ich guck nicht, aber ich muss drüber reden und dies, das.
Ja, ich dachte noch, ob ich einen 10-teiligen Twitter-Thread verfasse, warum ich die WM boykottiere, aber eigentlich nicht. Aber ich habe es dann doch gelassen.
Ja, das soll tatsächlich aus meiner Sicht gerne jeder machen, ja, was er möchte. Ich meine, das ist, dass ich jetzt wieder anfange, drüber zu sprechen,
war,
ist ja auch
konsequent. War auch natürlich ironisch gemeint, ne? Nur falls das nicht rüberkommt.
Ja, ich weiß schon, aber bei mir ist es jetzt auch inkonsequent, aber wenn man komplett konsequent wäre, könnte ich ja auch so meinen Job nicht machen, also das gehört ja auch dazu. Bei mir ist es tatsächlich, die kommt komplett zum falschen Zeitpunkt für mich und mich interessiert es auch ehrlicherweise nicht so doll, bin aus dem Länderspiel-Fußball-Game schon länger raus. Auf der anderen Seite habe ich wieder gemerkt, was willst du zum Beispiel einem 5-jährigen Kind das jetzt schlecht reden, der sich drauf freut, weil er mal im Sommer Niklas Füllkrug kennengelernt hat und jetzt das geil findet, dass er da spielt. Andererseits ist der 5-jährige Junge mit einmal die Woche Sendung mit der Maus, kann ich übrigens empfehlen, Sendung mit der Maus, geiles Ding.
Absolut.
So eh gesättigt, was Fernsehkonsum angeht, von daher, ja, ich weiß es nicht.
Also Mittwoch um, weiß nicht, 11 ist ja, glaube ich, spielt ja die Mannschaft.
Ja, das ist Kindergarten zum Glück.
Ja, siehst du.
Ja, wie auch immer. Also das ist mir alles relativ egal, was mir dann irgendwie andererseits nicht egal ist, wenn irgendwie selbstberufene Moderatoren dann kompletten Bullshit dazu schreiben. Aber das steht halt auch wieder nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Keine Grüße gehen raus. Wie auch immer, also wirklich, wir stoppen den sich anbahnenden Rant, bevor er richtig beginnt. Und eine Sache ist mir auch aufgefallen tatsächlich, das muss ich noch kurz loswerden. Bevor es alles angeht, so was redet er jetzt schon wieder darüber, geh halt besser in Therapie, war ich diese Woche schon, so, also watch yourself. Ich glaube, bei mir hat es tatsächlich auch was damit zu tun, dass ich jetzt seit 3 Monaten kein Wettbüro oder Webseite mehr geöffnet oder betreten habe, was sonst ja auch ab und zu dazu geführt hat, dass man dann irgendwelche Spiele, die einen sonst nicht interessieren, anguckt. Und das kann ich echt nur recommenden. Also das hat gar nicht mal mit Geld hin oder her zu tun, sondern was du da für Zeit und Gedanken für aufbringst mit diesem Teufelszeug, also Grupo Anti-Bett Ding kann ich supporten.
Ja, bin ich schon länger drin.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Willkommen im Club. Ja. Apropos willkommen im Club. Community hat geliefert, die liefert immer noch weiter. Herzlichen Dank dafür und an der Stelle auch nochmal großes, großes, fettes, dickes Sorry an unseren Premium-Hopper der letzten Woche. Der heißt nämlich Florian und nicht Jan. Ich weiß nicht, was mir da unterlaufen ist.
Florian.
Ja, wahrscheinlich sowas. Also da nochmal danke für die Einsendung und sorry, dass ich dann nicht mal den Namen richtig hinbekommen habe. Und genau, um so wieder so ein bisschen jetzt in Calcio-Stimmung zu kommen, in den wahren, echten Fußball aus der Liga, wo keine Investoren unterwegs sind.
Gar keine, fast.
Hat der liebe Marcel nochmal was geliefert nach Ablauf des letzten Spieltages und das wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Der ist mit ein paar Kumpels nochmal losgezogen und war bei Napoli gegen Udinese und hat da ein Stadionerlebnis oder ein ganzes Tageserlebnisbericht inklusive einiger stimmungsvoller Audio-Videodateien rübergesendet. Und ja, ab dafür.
Hallo Mario, hallo Marius. Hier kurz mein Stadionerlebnis vom letzten Samstag. Wir, das ist mein Kumpel Ben und ich, wir wollten vor der WM unbedingt nochmal eine Städtetour machen plus Stadionbesuch. Und da ist unsere Wahl relativ zügig auf den SSC Neapel gefallen, da die aus unserer Sicht den eigentlich ansehnlichsten Fußball in Italien in den letzten Jahren spielen, zumindest über die meiste Zeit. Genau, deswegen sind wir am Freitag dann schon von München nach Neapel geflogen und hatten an dem Tag dann noch Zeit, uns ein bisschen einzustimmen, ein bisschen die Stadt anzuschauen. Und ja, da kam schnell raus, dass die ganze Stadt den Verein liebt. Alles in Blau, überall Bilder und Trikots von Maradona, überall Trikots von Quaradonna. Und war eine coole Atmosphäre schon am Tag davor. Und war schon mal eine gute Einstimmung auf den nächsten Tag, da war dann das Spiel. An dem Tag sind wir dann auch relativ früh wieder in die Innenstadt. Da hatte wirklich jeder Zweite ein Neapel-Trikot an oder einen Schal oder beides. Es waren einige Musiker, wo sehr viele Neapel-Fans dann stehen geblieben sind und sich das angehört haben. Und ja, war auch eine recht coole Atmosphäre und man hat zügig Lust bekommen auf das Spiel. Drei Stunden vorm Spiel haben wir uns dann auf den Weg gemacht. War wie ein kleiner Fanmarsch von der Innenstadt Richtung S-Bahn-Station. Von dort aus sind wir dann 2 bis 3 Stationen zum Stadion gefahren. War sehr unkompliziert. Da wir so früh dran waren, war es auch noch nicht so voll. Das war echt gut, echt easy. Vorm Stadion haben wir uns dann auf die Suche nach einem Fanschal oder vielleicht auch ein Trikot gemacht. Es gibt sehr viele inoffizielle Stände. Wir haben uns dann umgesehen, ob es nicht einen offiziellen Neapel-Shop gibt. Der Security-Mann, den wir gefragt haben, der wusste leider nicht, ob es im Stadion einen Fanshop gibt. Wir haben ihn dann aber selbst gefunden, gegenüber auf der anderen Straßenseite vom Stadion. Der Fanshop hatte aber lustigerweise noch weniger im Angebot als die Stände und im Endeffekt war es auch dieselbe Qualität, deswegen haben wir uns dann an dem Stand vom Stadion dann für den Schal entschieden und sind dann auch langsam ins Stadion. Das Stadion selber, muss man sagen, ist schon eher baufällig, also es ist keine Schönheit, aber ich schätze mal, das ist das Stadion in Neapel nicht exklusiv in Italien, dass man da vielleicht mal was machen müsste, aber muss man sagen, passt auch ein bisschen zur Stadt, es hat wirklich Flair, aber es ist halt wirklich nicht, wirklich keine Schönheit. Gut, wir haben dann wirklich auch sehr unkompliziert unsere Plätze gefunden und da war auch vor dem Anstoß schon sehr, sehr gute Stimmung. Jeder hatte Bock aufs Spiel. Es war schon sehr laut, es wurde viel mitgesungen. Bis zum Anstoß hin hat sich dann das Stadion sehr, sehr gut gefüllt. Von Udinese war der ganze Block leer. Da waren vielleicht 100 bis 200 Leute da, wenn überhaupt. Die Kurve A und B, also ich sag mal Nord- und Südkurve, wo aus meiner Sicht die neapolitanischen Ultras stehen, haben von Minute 1 bis 90 wirklich unabhängig voneinander wirklich wahnsinnig gute Stimmung gemacht, muss man sagen. Wir haben auch wirklich die Haupttribüne, die Gegengerade, da wo wir die Plätze hatten, Unterrang, Gegengerade, wirklich immer animiert. Es war immer was los, es war immer laut. Hat richtig Spaß gemacht. Und genau, dann ging es los. Zum Spiel selbst kann man sagen, wie wir es uns vorgestellt haben, vor allem die erste Halbzeit. Also Neapel viel im Ballbesitz, technisch richtig stark. Vor allem die erste Halbzeit, muss man sagen, wer mich sehr überzeugt hat, war der Matias Oliveira auf der linken Seite. Er war defensiv richtig stark und nach vorne immer wieder Akzente gesetzt. Daher war es jetzt keine Überraschung, dass er dann mit einer Halbfeldflanke auf den Osimhen das 1-0 vorbereitet hat. Vorher hatte Udinese schon mal eine Halbchance, aber man muss sagen, es war auf jeden Fall verdientes Tor. Und klar, wenn Osimhen dann ein Tor schießt, dann denkt man auch, das Stadiondach, wenn es eins hätte, fliegt wirklich weg.
Per il Napoli ha segnato con il numero 9 Victor
Nach dem 1-0 hat Neapel dann auch wirklich dominiert das Spiel, vor allem im Zentrum hatten sie es jederzeit im Griff, vor allem Zielinski, Lobotka, Anguissa, die haben treffen aus meiner Sicht immer die richtige Entscheidung. Und vor allem Lobotka ist aus meiner Sicht wirklich deutlich unterschätzt. Was er für das Aufbauspiel von Neapel tut, ist wirklich, wirklich sagenhaft. Das 2-0 war dann eine Umschaltmöglichkeit. Osimhen hat den Ball richtig gut abgeschirmt, mit der Hacke abgelegt. Lozano läuft auf die Kette zu, steckt durch zu Zielinski und der mit zwei Kontakten schlänzt ihn ins lange Eck. Das war technisch mega anspruchsvoll, war richtig cool zu sehen, hat richtig Spaß gemacht. Und dann hatte Neapel noch zwei, drei Chancen in der ersten Halbzeit und ja, war richtig stark. In der 45. oder beziehungsweise zur zweiten Halbzeit hat dann Spalletti gewechselt. Ich habe nicht genau mitbekommen, warum, ob es jetzt verletzungsbedingt war. Leistungsbedingt kann es auf keinen Fall gewesen sein, weil Oliveira wirklich bockstark war. Dann kam der Mario Rui rein und man hat wirklich gemerkt, es war ein leichter Bruch im Spiel, aber ohne dass Udine jetzt wirklich zu nennenswerten Chancen gekommen ist. Das 3-0 durch Elmas war fast eine Kopie des 2-0. Anguissa ist da auch mit einem richtig guten Ball auf die linke Seite zu Elmas durchgebrochen und Elmas hat dann den Ball mit ein, zwei richtig starken Kontakten und dann mit dem Abschluss ins kurze Eck richtig gut verwertet. Also war echt, echt stark. Und dann hatte auch wirklich jeder gedacht, dass es eine richtige Rutsche für Udine werden kann. Spalletti hat dann gewechselt, hat dann den Öztürk für Juan Jesus in die Innenverteidigung, Politano rein und dann noch einen Dombele rein für Zielinski und Lozano. Und man muss sagen, das Spiel ist dann wirklich ein bisschen gekippt. Es lag auch wirklich in der Luft, der Anschlusstreffer. Der kam dann durch Nestorowski und Samardzic 3 Minuten später. Das waren auch drei richtig gute Tore. Da langer Ball auf Success beim 3-1. Er lässt ihn mit der Brust tropfen auf Nestorowski und der schließt direkt ab. War richtig cooles Tor. Und Samardzic auch aus 20 Metern hatte ihn, glaube ich, links unten reingelegt. Auch technisch richtig stark. Aber dann war es natürlich brenzlig. Neapel hat dann versucht, mit allem, was sie hatten, zu verteidigen, dass sie nicht noch das 3-3 bekommen. Man hat auch ein bisschen Angst gehabt. Zuschauer haben auch alles gegeben. Auch jede Situation gepfiffen ohne Ende gegen Schiedsrichter und Udine. Und es ging ja dann wirklich gut. Nach dem Abpfiff war dann wieder Bombenstimmung. Osimhen wurde gefeiert, Kvaradona wurde gefeiert, das man, obwohl er nicht gespielt hat, er war ja noch, oder war er noch verletzt. Es waren sehr viele Leute mit georgischen Fahnen im Stadion und ja, dann haben wir uns auch mit raustreiben lassen aus dem Stadion, wieder in die S-Bahn, zurück in die Innenstadt und mit den Leuten noch durch die Innenstadt gelaufen. Ja, es war auf jeden Fall ein super Erlebnis. Es war ein richtig cooler Besuch im Stadion. Das kann man auf jeden Fall wirklich jedem empfehlen. Das Stadion von außen, wie gesagt, ist wirklich kein Hingucker, aber um das geht es auch überhaupt nicht. Innen drin, jeder neapolitanische Fan hat richtig Bock auf die Spiele, steht wirklich wie eine Wand hinter der Mannschaft, feuert von Minute 1 bis 90 an, die machen wahnsinnige Stimmung und also ich war bisher noch in keinem Stadion, wo es so laut war und genau, glaube nicht, dass es das letzte Mal war, wo ich in dem Stadion Neapel war. Macht's gut.
Jo, also das dann nochmal. Vielen, vielen Dank zum Abschluss der Hinrunde. Und was uns auch durchgerutscht ist, Marius, ehrlicherweise, nochmal auch den Tippspiel-Hinrunden-Serienmeister oder wie sagt man, Weihnachtsmeister, whatever, zu küren. Und könnte besser nicht passen. Da ist kurz vor Ende der ersten 15 Spieltage oder zum Ende der ersten 15 Spieltage noch Jojo Napoli auf die Eins gesprungen. War das auch ein Kollege, der dir bekannt ist?
Ich bin mir sehr sicher, dass das auch ein Transfermarktnutzer ist. Ja. Wenn nicht, melde dich und widersprich mir. Und wenn doch, sag trotzdem ja oder nein oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall ja, sehr, sehr passend.
Hat auf jeden Fall jetzt mit 246 Punkten Iličić 72 mit 245 Punkten noch von ganz oben verdrängt auf der 3 rangiert. Forza Schotti. Und wir gucken mal, was bei uns so abgeht. Auch ziemlich knapp. Ich habe 207 Punkte, Rang 83. Du ein Pünktchen davor.
In der Tat. Ja, da geben wir uns doch die Hand.
Definitiv. Bist du zufrieden, wenn du da so ein Fazit drunter ziehst? Hast du irgendwo was liegen gelassen?
Ja, einiges liegen lassen. Also wenn ich da hier zweiter Spieltag 6 Punkte und dann hinten raus noch 2x8. Das war nur eine richtig gute Phase, da dreimal hintereinander, 22, 23, 22. Da, also so, da sehe ich mich ja eher eigentlich, ne? Aber ich habe ja gerade schon gesagt, die Tippen ist ja auch gar nicht so meine Stärke. Also
Ja.
kann ich wohl damit leben, wenn ich nicht unter, wenn ich unter den ersten 100 stehe, ist alles gut.
Solange wir keine Spieltage vergessen, weil das killt dann immer so ein bisschen den Vibe, muss ich sagen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Gut, das war also der Tippspiel-Vorrundenabschluss und wir haben es ja versprochen und auch hier hat die Community, muss sagen, nicht ganz so gut wie sonst, aber auch geliefert.
Bevor wir da reingehen, vielleicht noch kurz, den habe ich jetzt auch eben vergessen, ein Wort. Es gibt auch die Möglichkeit, die WM in dieser Tipprunde intern zu tippen, aber ich hatte den Sascha, der die Tipprunde erstellt hat, gefragt, ob das irgendwas mit dem Serie A-Tippspiel zu tun hat. Und nein, das ist wohl nur ein Zeitvertreib und das läuft parallel und die Punkte werden nicht irgendwie addiert oder so. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich machen. Da sind einige auch am Start. Und wenn nicht, dann eben nicht, macht auch nichts.
La Squadra Eterna.
Jo, also ihr habt euch Gedanken gemacht, könnt euch natürlich auch noch im Nachgang der Folge Gedanken machen, wenn euch jetzt mein kleiner Stich da eventuell motiviert hat, noch was zu liefern. Beziehungsweise manchmal liefert man ja auch ganz gerne, wenn man dann nicht unserer Meinung ist. Denn Marius, das habe ich mir jetzt gerade überlegt, unabgesprochen, aber ich fände es eigentlich ganz gut, weil das dann auch immer zur diskussionsanregend wirkt, wenn wir es schaffen, uns auf eine zu einigen.
Oha, ja, also das können wir gerne versuchen.
Und ich habe auch gesehen, dass, glaube ich, ein, zwei haben das gemacht, aber viele haben den Trainer der Vorrunde vergessen. Dass der, wir stellen schon auch einen Coach auf, oder?
Ja, klar. Einige, oder beziehungsweise einer, Grüße nach Frankfurt, hat auch eine Elf ohne Napoli-Spieler geliefert, zusätzlich.
Und die andere komplett nur erste Startelf Napoli?
Ja, da hatten wir nämlich drüber gesprochen, wie viele kann man denn eigentlich rauslassen? Aber gut, das werden wir dann jetzt gleich sehen, ne?
Ich glaube, wir bekommen es, also wenn ich das auch so zusammenfasse, was ich da in der Community gelesen habe, bekommen wir es zumindest im Tor hin, einen zu nehmen, der nicht bei der SSC spielt. Aber ganz kurz vorher müssen wir uns, glaube ich, dann, wenn wir uns auf eine gemeinsame Elf festlegen wollen, müssten wir uns auch aufs Spielsystem festlegen.
Ich habe meine im 4-3-3-System aufgestellt.
Ja, also ich finde, du brauchst vorne im Sturm auf jeden Fall drei, die du aufschreiben kannst.
Ja.
Dann wäre halt die Frage, ob du einen 3-4-3 machst oder einen 4-3-3. Das ist immer die Frage. Wobei, dadurch, dass du natürlich auch einen 4-3-3 sechs Offensivspieler hast, finde ich auch in Ordnung, wenn man halt eine Viererkette hat, um da ein bisschen...
Ja, also es besteht ja immer so wenigstens, wenn ihr da hier schon ein paar Mal reingehört habt in die Squadra Eterna, so ein Kleinstanspruch zumindest, ein halbwegs realistisches System hinzustellen und nicht drei Mittelstürmer vorne rein und dann ins Mittelfeld drei Außenstürmer oder so.
Und es gab auch zum Beispiel einen interessanten Ansatz, wie ich finde, das kann man schon mal vorwegnehmen, der kam von Fabio, der so ein bisschen drauf gegangen ist, aus jedem Team, also nicht aus jedem Team, aber die elf Spieler aufzuteilen und da auch Spieler aufzustellen, die dann fürs Team besonders wichtig waren und auch dann gesagt hat, dass zum Beispiel das jetzt gar nicht seine Top 11 wäre, aber sozusagen, wenn er da aus den ganzen Mannschaften einnimmt, zum Beispiel hat er ja auch im Mittelfeld Fagioli so als Gamechanger drin gehabt, etc. Aber ich glaube, wir sagen auch, wir machen jetzt wirklich die elf Spieler auf der Position, die wir halt outstanding fanden, oder?
So habe ich das auf jeden Fall mir gedacht. Ich finde, den Ansatz kann man auch auf jeden Fall wählen, so da gar kein Hate in die Richtung. Ja, aber ich würde dabei bleiben.
Dann lass es doch so angehen.
Ja.
Erzähl mir mal, wer die Handschuhe bei dir trägt.
Da schließe ich mich dem Großteil der Community an, das ist ja auch eine Art Game Changer. So, ne? Ich meine, er ist nicht als Stammtorhüter geholt worden, dann aber nach einem dicken Patzer am ersten Spieltag seines Konkurrenten reingerutscht und seitdem nicht wieder rausgekommen. Ich glaube, 9 weiße Westen in 15 oder in 14 Spielen in 15 dann super positiv überraschende Hinrunde. Latios Ivan Provedel.
Ja, definitiv. Da gehe ich mit, auch wenn er eben nochmal kurz vor Ende dieser Hinrunde Leid da gepatzt hat. Aber das war schon sehr gut, vor allem wie er sich halt dann reingearbeitet hat. Na, ich glaube, das darf man auch immer nicht unterschätzen bei Torhütern, die dann zu Saisonbeginn erstmal auch den kürzeren gezogen haben und dann muss man sich mit der Bankrolle anfreunden und dann wird er wieder reingeworfen und überragenden Job gemacht. Ja. Ich habe mir noch rausgesucht, dass Onana halt tatsächlich auch wegen den Champions League Leistungen.
Mhm. Stimmt, ist ja auch, hat am Anfang es ein bisschen schwieriger noch gehabt und ist dann auch sukzessive mehr reingerutscht und hat dann auch den Platz gegenüber Handanovic behauptet und das kann man natürlich auch wertschätzen, definitiv.
Und wenn man zum Beispiel nur komplett auf Stats geht, hat ja Opta Paolo, bei dem habe ich gesehen, die haben Vicario drin.
Weil ja, war ist auch, also wird von, ich sag mal, von der italienischen Community bei Transfermarkt auch sehr, sehr hoch geschätzt, auch jetzt in diesen Marktwertdiskussionen und sowas.
Ich glaube, da geht es auch dran, wenn man so geliebte Expected Goal-Ding ansetzt, dass er, wenn man das sozusagen runterbricht, hat er die meisten Tore verhindert. Ich glaube, das ist die Statistik, auf die sie sich berufen.
Ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen auch so der Faktor wie bei Cragno, den wir da als Cagliari-Torhüter häufiger irgendwie auch mal vorne in der Verlosung drin hatten. Der bekommt wahrscheinlich auch schon mehr drauf als Onana, Meret und Provedel oder auch Chesney jetzt, ne?
Ja, definitiv. Ich meine, sonst könntest du ja natürlich auch sagen, irgendwie beste Defensive, aber jetzt irgendwie da Chesney reinzustellen, das hat mir dann doch widerstrebt. Und weil du es gesagt hast, Meret tatsächlich, finde ich auch, haben wir das ein oder andere auch schon beim Napoli-Schwerpunkt, glaube ich, erwähnt, sehr starke Entwicklung genommen.
Ja, ja. Ich glaube, einen Patzer hatte er dann, der war dann aber auch letztlich nicht, dann mal nicht spielentscheidend so. Und das gesteigerte Selbstvertrauen merkt man ihm auf jeden Fall krass an. Und das ist natürlich auch nach den 2, 3 richtig schwierigen Jahren, die er jetzt hatte, irgendwie auch ganz cool zu sehen.
Ja, finde ich auch, freut mich auch für ihn und ist natürlich auch ein Faktor, warum Napoli ganz oben steht. Aber ich glaube, wir einigen uns auf Provedel.
Deal.
Sehr gut. Dann lass uns in die Viererkette springen und ich meine, vielleicht können wir es sogar auf der rechten Verteidigerposition auch sehr, sehr schnell machen. Da zockt bei mir Giovanni Di Lorenzo.
Ja, ganz klar, ganz klar. Napoli Capitano. Wie wird er immer genannt? Mr. Zuverlässig von einigen aus unserer Napoli Community und ich glaube, das trifft ganz gut zu.
Bisschen schwerer wird es bei den beiden Innenverteidigern, wie ich finde.
Ja, und ich glaube, da habe ich 2 gewählt, die ich weiß nicht, vielleicht hast du sie auch oder einen davon. So beide Namen sind auch durchaus bei Community-Mitgliedern gefallen, aber jetzt auch nicht so häufig. Ich hau sie einfach mal raus und zwar habe ich da 2 Verteidiger der beiden besten Defensiven der Liga, also kein Napoli-Innenverteidiger aufgestellt, Romagnoli von Lazio und Danilo von Juve.
Ja, okay. Ja, ich hatte tatsächlich, das hatte Fabio auch geschrieben, ich wäre noch kurz mit Bremer gegangen, ehrlicherweise, aber der ist dann auch, finde ich, zu früh ausgefallen. Dann haben wir natürlich die klassischen Namen, Fabio zum Beispiel Skriniar reingeschrieben, du hast gesagt, das ist ein ganz schöner Hot-Take, den würde ich tatsächlich jetzt in dieser Saison da auch erstmal nicht mit in die Top 11 reinnehmen. Ich hatte genau wie Opta noch über Smalling nachgedacht und ehrlicherweise über Tomori oder Kalulu.
Okay.
Weil ich nicht weiß, ob man das denen komplett ankreiden darf, dass da Milan überspielt und mit Verletzungsproblemen in der Defensive im Vergleich zur letzten Saison so viele Probleme bekommen hat. Smalling hinten raus mit der Roma halt auch nicht mehr so stabil. Aber ich finde schon, dass der dem Team auch, seit er da ist und jetzt immer mehr, schon einiges gegeben hat. Und ich habe dann aber im Endeffekt Kim noch aufgestellt.
Ja, das ist dann wahrscheinlich so auch der Kandidat, auf den sich letztlich jeder einigen kann. Ich habe auch eine, muss ich zählen, 7-köpfige Bank aufgestellt. Und da wäre er mein Ersatzinnenverteidiger sozusagen. Also ich hätte keine Kopfschmerzen damit, wenn wir jetzt sagen, das ist einer von unseren.
Okay, und ich wäre, glaube ich, bei deinen 2, das hatte ich, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, das jetzt aber, wenn ich drüber nachdenke, sehr plausibel finde, ist Romagnoli. Mhm. Ich glaube, bei vielen irgendwie ein bisschen untergegangen, aber du hast vollkommen recht. Der hat ja da super direkt nach dem Wechsel reingefunden. Man muss ja auch dazu sagen, klar, bei Milan Kapitän gewesen, ja, aber auch dann immer unregelmäßig gespielt.
Und genau, ist ja auch, hat er auch immer Fitnessprobleme gehabt, aber das ist jetzt bisher auch kein Faktor. Und das letzte Mal, dass er so 15 Spiele oder so am Stück durchspielen konnte, das ist eben schon ein bisschen her und Sarri setzt komplett auf ihn und er zahlt das halt zurück. Also gut, jetzt gegen Juve beim 0-3 war kollektiv so ein bisschen die Leistung bei Lazio nicht vorhanden, aber ansonsten ist das ja eine absolut starke Hinrunde von der Mannschaft gewesen.
Voll. Und bei Kim halt eben so reinzukommen als Ersatz für Koulibaly, ich finde, das muss man eben auch nochmal irgendwie festhalten. Ja.
Absolut.
Romagnoli und Kim?
Loggen wir ein. Ja, nochmal gucken, wer da noch so genannt wurde, ne?
Ja, gern.
Ja, also Kim ja echt häufig. Smalling auch mal. Dann, Scalvini haben wir 2, 3 Mal mit dabei. Mhm. Ist natürlich, bei dem muss man sagen, dass der halt mit 18, 19 Stammspieler bei einem Top 6, Top 7 Verein in Italien ist, das kann man nicht hoch genug hängen. Und gerade die ersten Wochen war Atalanta natürlich überraschend stabil und stark. Ich glaube, das haben wir auch so ungefähr jede Woche gesagt. Hm. Hinten raus aber auch so ein bisschen die Luft rausgegangen oder entzaubert worden, vielleicht so. Wie Udinese auch. Also ich glaube, eher so jetzt da angekommen, wo sie auch klassentechnisch von der Mannschaft her einzuschätzen sind. Und da war dann auch die Defensive nicht mehr so 100% stabil. Genau, Demiral wurde auch genannt. Bei ihm sehe ich es ehrlich gesagt komplett anders, so auf die ganzen 15 Spiele gesehen. Scalvini, natürlich Überraschung, positive Entwicklung des gesamten Kalenderjahres so, aber für mich deshalb nicht schon ein Kandidat für diese Elf.
Ja, gehe ich mit der Argumentation. Links hinten ist es wahrscheinlich wie rechts hinten, oder? Und das ist ein, wie sagt man so schön, ein Dauerbrenner? Oder? Sag mal, bei dir?
Nee, ich bin da den anderen Weg gegangen und habe den einen...
Okay.
Er ist ja nicht mal der auffälligste, aber schon sehr auffällig gewesen und finde ich auch so von dem, was man erwartet hat vor der Saison und wie er dann abgeliefert hat und auch seinen Konkurrenten in den Schatten gestellt hat, beachtenswert. Deswegen habe ich mich dafür Federico Di Marco entschieden.
Okay. Ja, ich hatte jetzt wenig überraschend mal wieder den immer wiederkehrenden Theo Hernandez.
Ja, klar. Ich habe tatsächlich sonst keinen Milan-Spieler drin und ich meine, das war ja letztes Mal schon ein Problem, also zumindest bei der Hinrunde. Vielleicht ist das auch so eine Konzessionsentscheidung, die ich da treffen muss. Und natürlich kann man auch über Mario Rui reden.
Ja, der stimmt.
Der schon 5 Tore vorbereitet hat. Aber tatsächlich jetzt so hinten raus, er hat natürlich nicht seinen Stammplatz verloren, weil er und Oliveira sich da doch recht regelmäßig irgendwie abwechseln, aber auch gerade in den Spielen gegen die Großen durfte dann eher, zumindest jetzt eben hinten raus, Oliveira ran. Deswegen habe, so als Erklärung, bevor Napoli Sturm läuft, habe ich mich da nicht für Rui entschieden. Aber natürlich, Theo geht auch immer. Müssen wir nochmal gucken, der war doch auch zwischenzeitlich verletzt. Wie lange war das?
Boah, jetzt fragst du mich was.
Bin gleich da.
Ja.
Das wird hier on the fly geguckt.
Da wird wieder gegoogelt während der Aufnahme. Ja, aber während du guckst, kann ich schon...
Na, war doch gar nicht so lange. Ja, nee, er ist nur in der Nations League, da hat er sich seine Pause genommen und ist dann nur gegen Empoli ausgefallen. Okay.
Ah, überraschend. Ja. Ich glaube, da kann ich deiner Argumentation noch folgen. Di Marco, hat denn sonst jemand gehabt?
Nee, tatsächlich nicht. Und deswegen bin ich auch geneigt, dann eher zu Theo zu gehen. Also es war mir schon klar, dass das auch so ein bisschen hot-take-ig von mir ist.
Ja.
Und ich meine, alleine, dass wir jetzt ungefähr 2 Minuten über ihn gesprochen haben, ist ja auch schon Wertschätzung, oder? Also.
Das stimmt. Und du bist ja selber.
Also wir wissen ja, also Allegri gehört hier ja zu.
Nee. Ja, du kämpfst aber auch nicht um Di Marco, deswegen musst du fast das Haus nehmen, ne?
Okay, ja, nee, lass doch Theo nehmen. Aber ich meine, Federico, du hörst hier ja zu.
Ja.
So wie Allegri und so, der hat dir den Link weitergeleitet und wir haben dich gesehen und mach weiter so.
Ja, keep it going. Wir haben ja tatsächlich auch aus der Community zu dieser Rubrik eine Spracheinsendung bekommen. Wollen wir die uns mal von Sascha anhören, bevor wir in die Offensive, ins Mittelfeld wechseln?
Es war wieder Florian, nicht Sascha.
Junge, Entschuldigung.
Das passt ja ganz gut, weil also am Anfang seiner Sprachnachricht disst er dich ja auch ein bisschen.
Echt?
Ja, ja.
Okay, ja, dann tut es mir nicht mal leid wahrscheinlich, dass ich bei den Namen... durcheinander gebracht habe. Gut, dann spielen wir doch mal ab.
Ciao Marius, wie besprochen schicke ich jetzt meine Top 11 via Sprachnachricht. Schicke sie dir, weil Mario ja in der letzten Folge gesagt hat, er kann immer alles lesen von der Community, alle Nachrichten hier, weil er in der Zone Elfenbeinturm sitzt und irgendwie
ach,
hier kommentieren muss.
So. Sport,
Football, wenn Tom Brady im 12. Inning einen Slam-Dunk von der dritten Base macht. So, kleiner Spann. Hier meine Top 11 im Tor Juan Musso.
Okay, ganz kurz. ich habe die Ironie natürlich nicht rausgehört, aber ich wusste, dass das mir übel genommen wird. Ne? Ja. Okay, Juan Musso. Stimmt, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Gut, dann vielleicht hat Florian noch ein paar andere gute Takes für uns. Da hören wir jetzt mal gemeinsam rein.
Im Tor Juan Musso war mehr oder weniger außer Konkurrenz, weil Manjor zu lang verletzt war und ausgefallen ist und von den anderen Torhütern sich so keiner irgendwie aufgedrängt hat. Die Viererkette von links nach rechts, Linksverteidiger Mario Rui, hat gerade seinen 12. Frühling bei Neapel, gehört zu den Top-Vorlagengebern der Liga. 5 Assists, meine ich, sind schon, und egal welchen Linksverteidiger Napoli holt, der spielt einfach immer. In der Innenverteidigung geht es weiter mit Kim Min-jae, ebenfalls von Neapel, braucht man eigentlich nicht viel zu sagen. Spannender Transfer, ursprünglich von Fenner, und ja, ist eigentlich grundsolide. Jetzt letztes Mal gegen Udine beim zweiten Tor von Udine mal einen Patzer gemacht, aber sonst souverän, so ein cooler Typ, ab und zu ein bisschen unkonventionell, aber ja, über Koulibaly spielt man fast nimmer. Zweiter Innenverteidiger von mir ist ein bisschen Special Interest, ein bisschen edgy, mag ja der Mario auch ganz gern solche Spielerpicks. Armando Izzo ist es bei mir von Monza, war maßgeblich beteiligt, dass Monza das erste Spiel gewonnen hat gegen Juve, wo er den Platzverweis geschunden hat, sag ich mal, gegen Di Maria, und ja, verfolgt den schon länger, fand den bei Torino immer richtig stark, aber war dann nach seinen ersten beiden Saisons verletzt und kam unter Juric gar nicht mehr zum Zug. Und ja, das ist so ein bisschen so ein Favorite von mir, Armando Izzo. Deswegen schafft es der bei mir auf die zweite Innenverteidigerposition. Rechtsverteidiger ist Danilo, der einzige Juve-Spieler, hat in der Saison schon alle Defensivpositionen von Juve bespielt, links, innen, aber eigentlich spielt er rechts. Und war so gerade zu Beginn, als bei Juve alles drüber und drunter und drüber ging, so der einzige irgendwie, der Leistung gebracht hat. Rechte Mittelfeldposition ist bei mir Gerard Deulofeu von Udine. Spielt eigentlich eher Zehner, aber mein 4-4-2-Spieler rechts. Ja, gerade zu Beginn im Zusammenspiel mit Beto war er maßgeblich beteiligt, meines Erachtens nach, für den sehr guten Start von Udine. Genau, auf der linken Mittelfeldposition ist Kvitscher Kvaratskhelia. Gut, muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wunderkind, Top-Vorlagengeber mit 5-6 Tore schon gemacht. Absolutes Scouting-Phänomen, also wer den immer gefunden hat, Props an den, und ja, muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Dann meine Doppel-8-Doppel-6 im Mittelfeld sind Zambo Anguissa zum einen, eigentlich auch selbstredend, defensiv solide, immer unaufgeregt, physisch saustark, ballsicher, Passquote sau hoch, auch schon jetzt ein paar Tore gemacht, da den Doppelpack gegen Torino, auch in der Champions League. Ja, einfach brutal in Form, der Typ. Wenn es so weitergeht, dann kann Napoli vielleicht nach der Saison richtig Kohle verdienen, hat es auch schon verlängert bis 27. Mein zweiter Achter ist Zielinski, ebenfalls von Napoli. Ja, Antreiber Mittelfeld. Sieht man erstmal, was das für ein Upgrade ist, finde ich, zu Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ist immer ein bisschen so Tempo, so ein feiner Fußballer, immer so Tempo verschleppt und so weiter und so fort, auf den Ball gestiegen, Ball angenommen. Beim Zielinski ist einfach alles geradlinig, sau torgefährlich, immer guten Zug zum Tor. Und deswegen meine zweite Acht ist Piotr Zielinski. Last but not least der Sturm. Da ist der erste Stürmer von mir, Olivier Giroud. Bringt zum einen den M-Faktor mit, na Scherz. Auch wenn er die meisten Tore hat, sieht man einfach, wie wichtig dass der für Milan ist. Wenn der spielt, seine Präsenz immer anspielbar, macht Bälle fest, bereitet Tore vor, hat den Riecher. Also underrated der Stürmer Olivier Giroud, ganz klar. Und mein zweiter Stürmer ist vom FC Bologna, Marco Arnautovic. Begründung ist Weltspieler. Na Scherz, also gerade der Saisonstart war richtig krass, wenn man sagt, Bologna hätte seine Tore nicht, dann wären die noch tiefer im Tabellenkeller, als sie es eh schon sind. Und deswegen Marko Arnautovic mein zweiter Stürmer-Pick. Genau, vielleicht kann man das irgendwie einbauen. Schönen Abend und Grüße an Mario und dich. Ciao, ciao.
Und ja, mein lieber Flo, siehst du, ich habe es noch eingebaut bekommen, sogar vollständig, trotz des Disses. Aber ist okay, merke ich mir einfach. Ja?
Er hat aber auch schon vorab geschrieben, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass er auf Petagna verzichtet.
Ja, stimmt, genau, ja, okay, jetzt kriege ich auch alles wieder zusammen, aber das mit den Namen funktioniert gerade nicht ganz so gut bei mir anscheinend. Schauen wir mal, wie es im Mittelfeld bei uns aussieht, wenn es um die Einigung auf Namen geht. Ich habe auf jeden Fall, kann ich schon einmal sagen, Sergej Milinkovic-Savic drin. Da übrigens ganz aktuell gelesen, dass da jetzt wieder irgendwie das Thema mit ihm und Juve ein bisschen heißer wird.
Ja, nee.
Okay, also habe ich wieder nur also, Überschriften gelesen gemacht.
Ich glaube, dass das einfach die Zeitungen in Italien müssen gefüllt werden und das kannst du halt immer bringen und es ist ja nie falsch, weil natürlich würde Juve den nehmen, aber natürlich verkauft Lazio ihn jetzt auch nicht im Winter oder so an Juve und ich glaube, da ging es dann auch, also dass die sich jetzt schon darüber sprechen, dass er dann 2024 ablösefrei dahin gehen könnte und so.
Ja genau, und er hat sich überlegt, er würde einen Vertrag verlängern, aber nur mit einer Ausstiegsklausel zwischen 40 und 50 Millionen oder so, irgendwas so habe ich dazu noch im Kopf.
Kann natürlich alles sein, aber ich glaube nicht, dass da ernsthaft jetzt aktuell, dass das ernsthaft ein heißes Thema ist.
Okay, für mich ist er auf jeden Fall ein heißes Thema für die Top 11.
sehr gute Überleitung. Ich habe ihn ja auch als Bankspieler hingestellt und habe ja logischerweise drei andere genommen.
Mach mal du deine drei und dann sage ich meine zwei weiteren und dann einigen wir uns auf drei.
Okay, ich habe sozusagen als Regista Lobotka.
Oh, okay.
Und auf der 8 davor, auf der Doppel-8, Anguissa.
Hui.
Und Barella.
Okay. Ja, ist Lobotka so, weil er uns so krass überrascht hat? Weil ich fand eigentlich Zielinski besser.
Er ist ja vom Spielertyp halt her ein anderer, aber ich finde, dass diese Saison der Spieler Lobotka für das System von Napoli wichtiger ist als Zielinski.
Hm.
Ja, okay. Er ist natürlich unauffälliger, klar.
Ja.
Aber dass das so mit dem Spielaufbau und auch sowohl, was die ja alles, die beherrschen ja im Grunde genommen alles, ob das jetzt irgendwie Kurzpassspiel nach vorne ist oder Pressing und schnelles Umschalten. Und seine Präsenz da im Mittelfeld und auf dieser entscheidenden Position zwischen Abwehr und Offensive ist da, glaube ich, ein nicht auszublendender Faktor.
Ja, okay.
Ist auch tatsächlich, also da ist der von den dreien, wo ich sagen würde, der muss rein.
Okay, ja, weil bei Barella habe ich eben auch, aber ich habe statt Lobotka dann Zielinski.
Mhm. Aber auch Anguissa.
Hm?
Aber auch Anguissa.
Ja, nein.
Sergej.
Ja, genau.
Ja.
Also Lobotka und Barella Deal, Anguissa weiß ich nicht.
Ja, natürlich auch. Also finde ich auch sehr positiv überrascht und ist so mit seiner Dynamik auch irgendwie auch für das Offensivspiel von Napoli ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja klar, keine Frage. Wir haben ja auch gesagt, wir können ja auch 11 von Napoli aufstellen, so, ne?
Ja, genau. Stimmt natürlich, ja.
Hm.
Ja gut, aber wenn du bei Lobotka zustimmst, dann kann ich ja auch bei Sergej zustimmen. Ich habe ihn ja auch quasi als meine erste Alternative für die drei.
Okay, perfekt. Also SMS, Lobotka, Barella.
Ja.
Ist tatsächlich genau auch das, was Opta Paolo im Mittelfeld hat bei den Stats. Ja.
Ach was.
Gut, dann geht's nach vorne und jetzt weiß ich auch, und wir kommen in Teufelsküche natürlich. Aber wenn du sagst, du hast ja keinen von Milan drin, dann hast du natürlich nee. Leao nicht drin. Und da werden wir heftig für angezählt werden. Aber da muss halt Quaradonna spielen.
Genau.
Ja, so.
Also, ich weiß nicht, wer zählt uns denn dafür dann auch an? Also, wenn wir sagen, es muss einer links außen sein und der muss da spielen, dann kann man sich fast nur für Quietscha entscheiden. Nach dieser Hinrunde.
Ja, finde ich auch. Da ist dann halt Leao, das tut mir leid, aber klar, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Wenn man es dann nicht komplett positionsgetreu macht, dann kann man ihn ja auf eine der anderen Positionen in dieser Dreieroffensive stellen. Nur eben auf dem linken Flügel, ja, muss Kvaratskhelia stehen.
Und im Zentrum muss auch Osimhen stehen.
Ja.
Ja.
Auch trotz des Ausfalls.
Ja, also.
Und auch wenn Österreich Sturm läuft.
Auch wenn Österreich Sturm läuft. Aber ja, das ist das Ding. Und jetzt haben wir noch einen Platz frei. Und ich hatte mir eigentlich eine Wildcard gegeben, ne?
Hast du es so?
Ich habe doch gesagt, okay, hier, bla bla bla, Arnautovic ist drin.
Ah, okay.
Stimmt. Und er hat ja, das hat er ja früher auch schon ein bisschen öfter gemacht, ne? Der hat ja da rechts auch schon mal gespielt, glaube ich, bei Werder und so.
Bestimmt. Ich glaube nicht, dass das jetzt noch so gut funktionieren würde, aber.
Nee. Ja, ist die Frage. Also, du sagst, Österreich läuft Sturm, weil.
Wenn er nicht reingeht. Also, ich meine, du kriegst ja immer die Hassnachrichten.
Ja, das stimmt. Aber wen hast du noch dann?
Deulofeu.
Ja, klar.
Und das ist wahrscheinlich, die beiden kann man so komplett vergleichen, weil sie halt, also gut, der eine hat sein Team einigermaßen am Leben gehalten und der andere hat sein Team zwischenzeitlich unter die Top 3 geführt und dahin, dass es jetzt auf jeden Fall das Hinrundenergebnis besser ist als das, was man sich vorher gedacht hätte.
Ja. Puh, ja, aber du hast vollkommen recht. Ich muss die Wildcard zurückziehen. Oh Gott. Ich sehe jetzt schon meine DMs. Und der Lautaro ist kein Faktor für uns, ne?
Nö.
Nee. Okay.
Klar, auch von der Torausbeute her letztlich starke Saison, aber dann auch wieder sich seine Auszeit genommen und ich finde immer, da muss noch die eine Schippe mehr sein. So irgendwie. Und ja, dann hat halt Osimhen im Endeffekt 2 Tore mehr geschossen oder 1 als Lautaro.
Ja. Ja. Nee, weil Opta Paolo hatte Leao, Osimhen, Lautaro. Aber ich glaube, da haben sie auch eine ganz wilde Statistik bei Martinez rausgezaubert. Ich weiß es nicht. Nee, aber du hast schon recht auch. Also klar, die sind hinten draußen nochmal eingebrochen, aber wenn wir auch so bei wichtigen Spielern und da performen, klar, Arnautovic ja, aber durch den Erfolg Udineses, glaube ich, schlägt dann das Pendel ganz nicht klar, aber leicht in Richtung des Spaniers aus.
Wenn du damit einverstanden bist, dann freue ich mich darüber.
Ja.
Ist auch, also Fabio hat ihn ja unter anderem auch, Markus in seiner No-Napoli-Elf zumindest, nee, in beiden sogar. Ja. Also ist auch durchaus von der Community abgedeckt.
Ja, so, genau. Und können ja auch sagen, weil ansonsten noch nicht arg viel mehr kam. Das könnt ihr jetzt machen. Das ist die Top 11, die Marius und ich jetzt euch hier hingezaubert haben.
Trainer sagen, müssen wir was sagen.
Ah, ja gut.
Ja, Spalletti.
Hey, basta.
Also wollen wir nochmal zusammenfassen?
Mhm, gerne.
Im Tor Parovedel.
Sie.
In der Verteidigung von links nach rechts Theo Hernandez, Romagnoli, Kim und Di Lorenzo.
Ja.
Im Mittelfeld Barella, Lobotka und Milinkovic-Savic.
Yes.
Und im Sturm Kvaradona, Osimhen und Deulofeu.
Perfekt.
Lass mich mal zählen. Dann haben wir 3-mal Lazio. Einmal Inter, einmal Milan, einmal Udine und 4-mal Napoli.
Ja.
Ich kann nicht zählen.
Doch, wär jetzt auch so bei mir rausgekommen, glaube ich. Sehr gut. Das ging doch wieder schiedlich friedlich fast über die Bühne, Marius.
Mensch.
La Squadra Eterna.
Jo, und dann neigt sich Folge 99 bereits dem Ende entgegen. Die Jubiläumsfolge, das können wir jetzt schon mal sagen, wird ein wenig auf sich warten lassen, aber wir haben uns schon auf einen Termin geeinigt. Am 13.12., also am 13. Dezember, kommen wir nach einer kleinen Podcast-Pause wieder zurück. In der Zwischenzeit lege ich euch mal die von Francesco erstellte Playlist, Serie Amore Community Playlist ans Herz. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Das ist dann tatsächlich auch ein, weiß nicht, ob man das Creator-Link nennt, in die Shownotes auf jeden Fall. Mit dem Link könnt ihr dann selbst auch da Titel hinzufügen. Marius und ich werden jetzt nicht hier zum Ende jeder Folge neue Sachen reinpacken. Mal gucken, wie sich die Playlist entwickelt, ob da nur irgendwelche Fußballgassenhauer oder auch andere Lieder drauf landen. Tobt euch da mal aus. Das kann sich ja vielleicht noch zu einem großen Spaß entwickeln über die nächsten Monate und Jahre. Und genau, erstmal von meiner Seite aus danke fürs Zuhören in den letzten Wochen. Jetzt ziehen wir uns erstmal ein bisschen aus dem Fußball-Tagesgeschäft, was den Podcast angeht, zurück. Und genau, also 13.12. merken, Benachrichtigung einstellen, dann verpasst ihr es auch nicht. In der Zwischenzeit könnt ihr euch einmal zum Beispiel wieder, wenn ihr uns bei iTunes hört, da eine Bewertung und auch einen Kommentar da lassen. Bei Spotify kann man auch bewerten. Dies, das, Ananas, ihr wisst, wie es läuft. Ganz genau. Und ja, Marius, du noch was, das du der Community mitgeben möchtest?
Ja, ich schließe mich deinen Worten auf jeden Fall an. Und alle, die bei Twitter, Instagram oder welche Kanäle sie uns ansonsten bespielen können, kontakten können. Alle, die da eine 11 schicken, daraus zur Jubiläumsfolge bastel ich dann die Community 11 zusammen mit den meisten Nennungen. Und dann vergleichen wir das mal.
Das ist doch meine Ansage. Sehr gut. Marius führt Buch, ihr sendet ein und bleibt bis dahin gesund, stabil und danke nochmal fürs Zuhören. Bis denn. Tschüss.
Danke euch. Kommt gut durch die nächsten Wochen. Ciao, ciao.
Fums.